Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns nicht in schwere Zeiten allein gelassen hast. Du kennst unsere Zerbrechlichkeit, du weißt, wie es uns innerlich sogar jetzt in diesem Moment geht. Und ich möchte bitten, dass du hineinredest, da wo es vielleicht dunkel ist. Nicht wegen dem, was wir falsch gemacht haben, sondern von dem, was eben anders oder schlecht gelaufen ist, und es ist gar nicht unsere Schuld. Danke dir, Jesus, dass du hier gegenwärtig bist, dass du lebst und dass wir uns auf dich verlassen dürfen für diese Zeit in deinem Namen. Amen. Das Thema heute Nachmittag heißt: Gott, wo bist du? Gottes Reden in schweren Zeiten. Und wie ich schon oft gesagt habe, mit 40 Jahren mit Christus unterwegs, da bin ich schon durch einige dunkle Täler durchgelaufen. Da, wo ich manchmal dachte, kann das Ganze weitergehen oder nicht. Und vor allem: Gott, wo bist du? Wenn jemand diese Frust kennt, Gott, wo bist du? Das verstehe ich. Ich möchte mit einer Stelle anfangen, steht nicht auf meinen Folien, aber ich lese es vor in 2. Korinther 1, 3 und 4. Es heißt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in alle unsere Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet sind von Gott. Ich möchte zurück zu diesem Vers kommen nachher, aber es ist sehr, sehr wichtig zu merken, dass Gott uns Trost spendet. Und manchmal ist dieser Trost in einer Art, wie Paulus sagte in 2. Korinther 4, Vers 6, da wo es heißt: Gott sprach, Licht soll aus Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unseren Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Christi. Ich möchte das in einer modernen Übersetzung lesen. Da heißt es: Aus Finsternis soll Licht hervorstrahlen. Und der hat es in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Und ich möchte an dieser Stelle anfangen, denn manchmal, wir sind in einer Situation, entweder sagt Gott nichts, er sagt nein, er sagt nicht jetzt. Und es kann sein, dass Gott uns so anspricht, nicht unbedingt mit Worten für unseren Verstand, sondern das Zeugnis des Geistes in unseren Herzen. Ich komme, wie gesagt, aus Bundesstaat Minnesota, und ich weiß noch, im Sommer waren wir auf einer Insel, auf einem großen See, das heißt Obere See, im Norden von Minnesota, und dort hatten wir gecampt im Sommer. Und als wir auf dieser Insel waren, auf diese große, riesige See, da habe ich erst recht die Sterne gesehen. Da in dem Vorort von der Großstadt, da wo ich aufwuchs, da haben wir die Sterne in der Zahl und in der Art nicht gesehen. Und zwar aus einem einzigen Grund: Es war zu hell. Und manches ist in der Dunkelheit erst zu erkennen. Und Gott sagt hier nicht, es soll statt Dunkelheit hell werden, sondern es heißt hier, Licht soll aus der Finsternis herausleuchten. Und manchmal ist das so im Leben, dass Gott die Dunkelheit nicht wegnimmt, aber er spricht hinein mit dem Zeugnis seines Geistes in unserem Herzen. Und das Einzige, was wir haben, ist Folgendes: Ich weiß, Jesus ist da. Ich verstehe es zwar nicht, was mir passiert, aber ich weiß, Jesus ist da. Ich möchte drei Fälle an der Reihe heute Nachmittag nehmen. Drei Fälle, die mir persönlich begegnet sind und auch aus meinem Leben erzählen. Und das erste ist Folgendes: Was ist, wenn Gott nichts sagt? Es kann sein, dass wir uns wünschen, dass Gott was erklärt, dass Gott was uns klar macht, aber was ist, wenn er nichts sagt? Ich habe bei zwei Bibelstellen an dieser Stelle, die ich gerne weitergeben möchte. Es heißt in 5. Mose 29, 28, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Ich wünschte mir, ich könnte jedes Kind sagen, versprechen, oder jedes Kind Gottes versprechen: Gott wird dir alles klar machen. Ich bin lang genug dabei zu wissen, nee, Gott macht uns nicht alles klar. Ich wünschte mir, ich hätte einen Vers: Gott macht es uns klar, er wird alle Unklarheiten beseitigen in diesem Leben jetzt. Aber da gibt es keinen Vers in der Bibel in dieser Art. Es heißt hier, es gibt Dinge, die bei Gott sind und die bleiben uns verborgen. Aber der hat uns sein Wort gegeben in der Bibel. Es heißt sogar in dem zweiten Vers, es ist die Ehre Gottes, eine Sache zu verbergen. Es ist die Ehre Gottes, eine Sache zu verbergen. Sprüche 25, 2. Und ich sage mir manchmal: Mensch, ich dachte, ich würde alles verstehen in dem Leben, warum das so passiert ist. Übrigens, es ist uns erlaubt, warum zu fragen. Das ist durchaus erlaubt und vertretbar, denn mein Herr Jesus hat das auch geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Liste von unbeantworteten Fragen und ungeklärten Angelegenheiten wächst in meinem Leben. Es gibt Dinge in meinem Leben, da habe ich keine Erklärung dafür. Und als Bibelschulleiter muss ich bekennen, oft habe ich mich unter Druck gesetzt gefühlt, als wir diese Frage-Antworten-Runden am Bodenseehof haben. Haben wir immer noch. Wir nennen das auf Englisch the Ask Anything Hour. Es ist hervorragend, ich liebe es. Aber ich tue mich wahnsinnig einfacher bis zu diesem Punkt in meinem Leben, vor einem Mensch zu sagen, zu stehen und einfach zu sagen: Ich weiß nicht. Ich habe die Antwort nicht. Und bis jetzt habe ich eine Antwort bei dieser Angelegenheit in Gottes Wort nicht gefunden. Ich möchte euch ein Bild zeigen heute Nachmittag. Es wird einige sehr bewegen. Hans-Peter Reuer war einer meiner engsten Freunde. Und ich weiß, dass er bekannt ist durch seine Predigtdienste, auch hier in Aidlingen. Ich habe Hans-Peter kennengelernt, bevor er überhaupt mit der Fackelträgerarbeit verbunden war. Es war 1989. Was manche nicht wissen, ist Folgendes: Vor 25 Jahren hat Hans-Peter Reuer seinen Vorgänger Gernot Kunzelmann die gleiche Erfahrung gemacht wie Hans-Peter. Der war beim Gleitschirmfliegen, es war im August 88. Und er ist tödlich verunglückt. Und ich werde den Tag nie vergessen, als ich diesen Anruf bekam, als junger Mitarbeiter im Bodensee, auf der Leiter damals war im Urlaub. Ich war allein da mit Heiner Eberhard von der Klostermühle. Wir haben gemeinsam eine Familienfreizeit miteinander geleitet. Und da kam dieser Anruf, Gernot ist tödlich verunglückt. Und das war wie ein Schlag in meinen Bauch. Ich dachte, als junger Mitarbeiter, der war 51 Jahre alt, wie kann Gott sich das leisten, so einen begabten Mann wegzunehmen? 25 Jahre später, 17. August, gleiche Bedingungen, führte eine Familienfreizeit, dieses Mal mit Gunter Kiene. Und am Samstagabend, erster Abend dieser Freizeit, kam meine Tochter zu mir und sie sagte, Martin hat dich angerufen am Tauernhof, bitte ihn sofort zurückrufen. Und da bekam ich diese Nachricht und das war wie ein Messer durch mein Herz. Ich habe das gerade vor 25 Jahren genauso erlebt. Und ich habe keine Antwort bei dieser Angelegenheit. Und das tut mir so leid. Er war einer meiner engsten Freunde und ein großer Diener Gottes. Wir haben das Leben geteilt, sehr eng miteinander. Wir kannten einander sehr, sehr gut. 25 Jahre lang. Keine Antwort. Gott sagt nichts. Meine Frau Gabi, ihr erster Mann ist gestorben an einem Hirntumor. Die Kinder waren damals 3 und 5 Jahre alt. Eines Tages, als ich mich kurz davor, als ich mich mit Gabi verlobt habe, kam Kathi, meine jetzige Tochter, auf mich zu und sie fragte mich, sie war 12 Jahre alt, sie fragte mich, musste mein Papa sterben, damit du meine Mutter heiraten kannst? Was soll ich sagen? Ich kann mir das nicht vorstellen, was meine Kinder damals erfahren haben. Was sagst du zu so einem Mädchen mit so einer Frage? Gabi war dann allein mit einem 3-Jährigen und 5-Jährigen und für die Alleinerziehende oder Alleinstehende hier, wir haben alle beide ein großes Herz für euch. Gabi als Witwe und ich habe erst mit 43 geheiratet. Und sie sagte mir, Peter, ich habe gerungen nach Antworten. Ich habe meine Bibel gelesen, ich habe Offenbarung gelesen. Ich wollte verstehen, wo ist Alexander, wie geht es ihm? Und sie wollte das verstehen. Und sie sagte, Leute, Gläubige, gut gemeinte Leute, wollten anrufen, um sie zu trösten. Und sie sagte, sie hat einen Punkt erreicht, es war einfach zu viel. Sie hat das Telefon weggenommen. Sie könnte das nicht mehr aushalten. Aber sie sagte mir Folgendes. Gott gab mir keine Antworten, aber er gab mir seinen Frieden. Und dieser helle Schein in der Dunkelheit hat sie erfahren. Aber nichts für den Verstand. Sie war 8 Jahre allein erziehend mit den 2 Kindern und wir haben in 2004 dann geheiratet. Und Gott hat was sehr, sehr Gutes und Schönes draus gemacht. Aber wenn man mittendrin ist, da weiß man das nicht. Sie sagte mir auch in dieser Zeit, vielleicht will Gott uns ansprechen, nicht durch ein Wort für unseren Verstand, vielleicht durch eine Liebestat von jemand anders. Vielleicht durch eine Tat sagt Gott, ich bin bei dir, ich liebe dich, ich lasse dich nicht allein. Es mag sein, dass er nichts mit einem Wort sagt, aber es kann sein, dass er einfach durch eine Tat zu uns kommt. Das hat sie auch erfahren. Es gibt einen zweiten Fall, den ich dran nehmen möchte. Was ist, wenn Gott Nein sagt? Wenn Gott sagt Nein. Es gibt eine Stelle in Johannes 11, bei der Auferstehung des Lazarus. Und es heißt dort, die sandten die Schwester zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus liebte die Marthe und ihre Schwester und den Lazarus. Und merkt mal hier, als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Hey, ich dachte, es heißt hier, Jesus liebte sie. Wenn er sie liebt, wäre er gegangen, und zwar schnellstmöglich, um ihn zu heilen. Die war davon überzeugt, deswegen haben sie gesagt, Jesus, komm. Und Jesus sagte, nein. Er kam nicht. Er hat ihn nicht geheilt. Und stell dir mal vor, Gott ließ ein schwacher Mensch sterben und hat ihr Gebete hier nicht geantwortet. Und was wir aus dieser Geschichte lernen, denn wir kennen die ganze Geschichte, sie damals nicht. Sicherlich hat Jesus gesagt, diese Krankheit wird nicht zu Tod führen. Aber dann ist das Allerschlimmste in der Tat geschehen. Aber er sagte, es geht um meine Herrlichkeit. Und wenn ich mein Leben jetzt anschaue und diese Stelle und die ganze Geschichte in Johannes 11 anschaue, ich stelle fest, manchmal sagt Gott Nein, weil er einen größeren Segen im Sinne hat. Er wollte nicht nur einen Kranken heilen, er wollte einen Toten auferwecken. Und er ließ es nicht zu, dass er sich darauf einließ, ihr kleines Gebet nachzugehen. Nee, er hat nichts gesagt, nicht getan, weil er was Größeres im Sinne hatte. Und das kann ein Grund sein, warum Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört. Er hat was Besseres vor. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben, ganz ehrlich, rückblickend bin ich sehr dankbar, dass Gott mir an manche Stelle in meinem Leben Nein gesagt hatte. Weil jetzt im Nachhinein merke ich, er hat viel Besseres vorgehabt. Gott sei Dank, dass er sich nicht auf meine kleinen Wünsche gelassen hatte. Der hat große Segen davor. Aber in der damaligen Zeit, wenn man diese Nein begegnet und wenn es uns bewusst ist, das ist sehr hart. Das erste Mal, als ich in Indien war, nahm mich mein Gastgeber zu einem Stadtviertel in Delhi. Und er sagte mir, Peter, Sie haben wunderschöne Teppiche hier. Wir gehen mal rein und du kannst dir vielleicht ein paar aussuchen. Wir gingen rein und es ist nicht wie Ikea. Es ist eine kleine Bude. Die Teppiche sind zusammengerollt. Vom Boden bis zur Decke und dann kommst du rein und es geht nicht in der ersten Linie erst um das Geschäft, es geht um das Zwischenmenschliche. Ja, willst du eine Tasse Chai? Ja, natürlich, gerne, danke. Ja, wie geht's dir für mich in Amerika? Und dann nach einer halben Stunde plaudern, dann kommst du zur Sache. Ach, wollen Sie einen Teppich anschauen? Ja, würde ich gerne. Und er nahm einen Teppich aus dieser Stapel raus und ich habe die Rückseite gesehen. Es war nicht so beeindruckend. Es gab Faden und Knoten und es war ein Chaos, sah nicht so schön aus. Aber dann hat er es rausgerollt auf den Boden und das war herrlich. Ich habe gleich drei gekauft. Sandte nach Amerika als Geschenke. Das, was ich bei Jesus merke, ist Folgendes. Das Leben mit Jesus hier auf Erden in einer unvollkommenen Welt ist manchmal so, wir sehen die untere Seite von seinem Plan. Und da gibt es manchmal ein Chaos und das, was wir wahrnehmen und sehen, ist dermaßen unvollkommen. Wir können das gar nicht verstehen. Aber Gott sieht unser Leben aus einer ganz anderen Perspektive. Er sieht es aus der Ewigkeit und er sieht das Anfang schon, das Ende schon vom Anfang. Und er hat ein Muster im Sinne und das ist sehr wichtig zu merken, dieses Muster beinhaltet mehr als mein einziges Leben. Es geht nicht nur um mich. Und ich merke bei mir, manchmal trifft dieses Gebet mein Leben. Ich, mich, meine, mir, segne Herr diese vier. Es geht um was Größeres. Und mein Leben ist ein ganz kleiner Teil von etwas Größeres. Und Jesus ließ es zu damals, dass Lazarus gestorben ist, dass das Schlimmste eingetroffen ist. Und sie haben das sicherlich nicht verstanden. Das wissen wir ganz genau. Sie haben gesagt nachher, Jesus, warum liest du das zu? Hast du das jemals gefragt? Warum, hey, Herr Jesus, hast du das zugelassen? Für mich persönlich merke ich jetzt, mein Interesse ist manchmal allzu oft, ich will antworten. Jesus will seine Herrlichkeit. Und wenn es um eine ungeklärte Angelegenheit in meinem Leben und ich schaue die Zukunft an, ich bin sehr oft zielorientiert, was meine Fragen angeht. Ich schaue in meine Zukunft oder ich schaue in der Vergangenheit, sage, Herr, warum und wie wird das sein? Ich merke zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben, Jesus ist mehr prozessorientiert und der Weg dahin ist ihm wichtig, weil der Weg dahin ist seine Gelegenheit, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und oft der Weg dahin beinhaltet Zeiten des Wartens, Zeiten des Schmerzens, Zeiten der Verwirrung, wie in Johannes 11. Man wird keine Biografie von Ludwig Krapf im Bookshop finden können. Keine ausführliche. Es gibt kurze Zusammenfassungen, aber keine moderne Biografie. Ludwig Krapf ist in der Nähe von Tübingen in 1810 geboren. Eine gute Familie, eine fromme Familie. Er besuchte eine Bibelschule in Basel und dann hat er Theologie in Tübingen studiert und seine erste Pfarrstelle war eine Katastrophe. Er lernte danach einen Freund kennen und der hat ihn von einer Mission in England berichtet und sie suchten Missionare für Ostafrika. Und er hat sich beworben und er wurde nach Äthiopien geschickt. Unterwegs mit dem Schiff mussten sie in Marseille stoppen und da ist ein Kollege von ihm gestorben. Seine Frau, die jetzt Witwe war, wurde Ludwig Krapf seine Frau. Und sie kam nach Äthiopien, denn sie dachten, die orthodoxe Kirche, das wäre natürlich ein guter Anfangs- oder Standort für eine Mission. Aber sie wollten nichts von seinem Evangelium hören. Sie haben ihnen sogar gesagt, wir geben dein Leib die wilde Tiere über und wir überliefern deine Seele an Satan, aber geh mal weg. Sie wurden rausgeschmissen, beraubt, sie waren krank und seine Frau wurde schwanger. Und als sie nach Mombasa kam, hat sie eine Tochter zur Welt gebracht und sie ist kurz nach der Geburt gestorben. Und die Einheimische, das war ein Karawan, sie waren unterwegs mit einigen, sie sagten, entweder tu dir das Kind begraben oder wir laufen weiter. Sie haben das Kind begraben müssen unter einem Baum. Und danach hieß es, wir schicken dann noch Mitarbeiter, denn ein oder zwei sind gestorben. Und diese zukünftigen Mitarbeiter, der eine ist nicht im Boot eingestiegen, weil er an seine Berufung gezweifelt hatte. Der andere hat die Zusammenarbeit mit gewissen Gemeinden nicht gemocht. Und der andere, der dritte, der tatsächlich angekommen ist, der ist kurz danach gestorben. Und er und sein Partner Johannes Rebmann, sie fingen an und sie wollten eine Straße bauen zwischen Ost- und Westafrika. Und 100 Kilometer auseinander wollten sie Missionsstationen. Und es war sein größtes Wunsch, Afrika mit dem Evangelium Christi zu erreichen. Und so fingen sie an. Unter elende Bedingungen. Kurz nachdem sie mit dieser Arbeit angefangen haben, seine Frau wurde ein zweites Mal schwanger und kurz nach der Geburt ist die Frau gestorben und kurz danach das Kind. Er wurde beraubt, er war krank und er sagte in dem Fall Folgendes: Na, das sieht sauber aus. Und doch bleibe ich bei meinem Satz, Afrika muss durch die Mission erobert werden. Das habe ich nicht im Heiligtum der Vernunft gelernt, wohl aber im Heiligtum des Herrn. Eine Stimme sagte mir, fürchte dich nicht. Es geht durch Sterben zum Leben, durch den Untergang zum Auferstehung. Durch die Zerstörung allen menschlichen Unternehmens kommt es zur Aufrichtung des Reiches Christi. Statt dich durch die Niederlage deine Mannschaft mutlos machen zu lassen, greife du die Sache selbst auf oder an. Verlasse dich nicht mehr auf deine menschliche Hilfe, sondern allein auf den lebendigen Gott. Es ist ihm nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Glaube, Liebe, kämpfe und werde nicht müde und nicht matt, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich wünschte mir, ich könnte an diese Stelle seines Lebens sagen, es geht von dem Punkt bergauf, nachdem er so vieles gelitten hatte, aber es war nicht der Fall. Über zwei Jahrzehnte hat er diese Arbeit fortgesetzt und es hieß von dieser Zeit, er hat nur eine einzige Bekehrung erlebt in Afrika. Dann musste er nach Hause, nach Deutschland. Er wohnte in Korntal, er hat ein zweites Mal geheiratet. Seine zweite Mal ist gestorben. Der hat ein drittes Mal geheiratet. Und mit 70 starb er an einen Schlaganfall. Und die säkulare Berichte von Ludwig Krapf, sie sagen, er war ein guter Forscher, aber ein schlechter Missionar. Aber das, was sie nicht wussten, war Folgendes. Er war sehr in Sprachen begabt. Und er lernte zwar 6 Stammessprachen, unter anderem Swahili. Und er und sein Partner haben die Bibel in Swahili übersetzt, überhaupt die Sprache das erste Mal. Vor etwa 5 Wochen war ich in England in unserem Zentrum, habe Unterricht gegeben, saß neben einem Kenianer. Und ich habe ihn gefragt, hast du jemals von Ludwig Krapf gehört? Er sagte, ja, eigentlich nicht. Wie kann das sein? Ludwig Krapf, ja, was hat es mit mir zu tun, fragte er. Ich sagte, es hat mit deiner Sprache Swahili zu tun. Und dann wurde seine Augen groß und er sagte, ach, Dr. Krapf, natürlich. Wir alle kennen ihn. Und er hat die Bibel übersetzt. Aber erst nach seinem Tod sind unzählige Menschen zum Glauben an Jesus gekommen durch seine Übersetzungsarbeit. Aber nur eine Bekehrung in seine Dienstzeit. Und das war sein größter Wunsch. Und Gott sagte, nein. Deine Aufgabe ist was anderes. Und lass diese Geschichten uns ermutigen, nicht aufzuhören. The last chapter has not yet been written. Der letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben. Und wenn Gott Nein sagt, es kann gut sein, er hat was Größeres vor. Ein dritter Fall möchte ich heute Nachmittag dran nehmen. Und das ist folgendes. Was ist, wenn Gott nicht jetzt sagt? Ich lese aus Apostelgeschichte 16 und es heißt dort von Paulus und seinen Partnern, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in der Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Zweimal. Gott sagte, nein, nein, ich wäre ganz schon gekränkt. Sie waren hunderte Kilometer von zu Hause weg. Sie haben nicht eine Ferienwohnung gesucht, sie wollten das Evangelium predigen. Und Gott sagte zweimal, nein. Und dann erschien er ihnen in einem Traum und sagte, komm nach Mazedonien. Und da hat er eine Frau kennengelernt, beziehungsweise angesprochen, Lydia. Und so ist das Evangelium nach Europa gegangen. Was manche nicht wissen, ist Folgendes. 4 Jahre später, in Apostelgeschichte 18, da dürften sie genau in diese Gebiete, da wo Gott in Kapitel 16 gesagt hatte, nein, geh dahin nicht. Und es kann sein, dass Gott sein Nein jetzt eigentlich heißt, nee, nicht in gültig Nein, sondern nicht jetzt, du musst warten. Und das ist eine sehr schwere Lektion. Warten. Was ist dran? Ich hasse das mit dem Warten. Wir leben in einer Gesellschaft, wir leben nicht nur einen Tag nach dem anderen, sondern eine Woche, einen Monat nach dem anderen. Wir sind eine gehetzte Gesellschaft geworden. Aber es kann sein, dass Gott eine gewisse Wartezeit hineinplant in meinem Leben. Und nein, jetzt heißt nicht nein endgültig, sondern du musst warten. Als Gott die Zeit schuf, hat er genügend Zeit geschaffen, um seinen Willen in meinem Leben in Erfüllung gehen zu lassen. Gott hat Zeit. Und ob du jemals daran gedacht hast, es gibt nicht genügend Zeit, dass mein Wille und Gottes Wille in einem Leben geschehen. Es gibt nur genügend Zeit für Gottes Wille in meinem Leben. Das, was ich tue, wenn ich darauf bestehe, nähe mein Wille geschehe, ich vergeude Gottes Zeit. Gott hat genügend Zeit, damit sein Willen in meinem Leben in Erfüllung geht. Und hier müssen wir vorsichtig sein während dieser Wartezeiten. Sehe zu, dass du nicht ein Ishmael erzeugst, währenddem du auf Isaak wartest. Das ist problematisch. Und meine größte Fehler im Leben war ganz einfach wie Sarah und Abraham damals. Ich habe die Sache Gottes in meine Hand genommen und dachte, ich will nicht mehr warten, ich muss handeln. Und es war ganz klar, Gott wollte, dass ich noch ausharre, aber das wollte ich nicht. In der Regel, unsere Fehler ist nicht, dass wir zu schnell, zu langsam handeln, sondern zu schnell, wenn es um das Warten Gottes in meinem Leben geht. Ich will jemandem Mut machen. Wenn du nicht kannst oder sollst, was deine persönliche Angelegenheit mit Jesus jetzt angeht, und Gott hat noch nicht grünes Licht gegeben, ich will euch Mut machen. Warte. Du wirst es nicht bereuen. Und wenn Gott in deinem Herzen durch seinen Geist klar macht, handle noch nicht. Er hat seine Gründe. Und das müssen wir ihm zutrauen. Gott hat Zeit. Was machen wir in der Zwischenzeit? Ganz einfach. Tue das Nächste. Tue das Nächste. Was hieß das für Noah? Wieder einen Baum umschneiden, wieder ein Brett machen, dran machen. Was hieß das für Abraham? Schafe hüten. Für deine Frau sorgen. Was hieß das für Mose in der Wüste 40 Jahre lang? Schafe hüten. Und dann eines Tages kam Gott zu ihm in den brennenden Busch und sagte, jetzt geh. Eines Tages sagte der Herr Paulus, jetzt geh. Tu das Nächste. Ich bin sehr gesegnet worden durch das Leben von Mrs. Ian Thomas. Das ist die Frau von Major Ian Thomas, der Gründer der Fackelträger. Major Thomas ist in 2007 heimgegangen zu Jesus. Seine Frau ist jetzt über 90 Jahre alt. Sie stand vor den Mitarbeitern bei einer Konferenz für alle Fackelträger-Mitarbeiter in England. Und sie schaute uns an und sagte, ich habe echt ein Problem mit älteren Menschen. Sie waren 90. Sie haben ihre Lebenslust verloren und sie ist immer noch dem Herrn verfügbar. Und sie sagte uns Mitarbeiter Folgendes damals. Sie sagte unsere Jüngere, sie sagte, ich habe jahrelang in den Warum-Herr-Jahren gelebt. Warum-Herr haben wir so wenig Geld? Warum-Herr haben wir nicht genügend Mitarbeiter? Warum, Herr, können wir dieses Schloss in England nicht renovieren? Warum, Herr, wenn ich in die Gemeinde gehe und mein Mann ist 9 Monate im Jahr unterwegs, warum muss ich das nochmals aushalten? Die anderen schauen mich an und fragen sich, ist alles okay in ihrer Ehe oder nicht? Warum, warum, warum? Sie sagte mit Ü90, war so glatt. Sie sagte, jetzt aber lebe ich in den 8-Deswegen-Jahre. 8-Deswegen. Deswegen hat es nicht geklappt. Deswegen haben wir nicht den Mitarbeiter bekommen, damit wir den haben können. 8-Deswegen. Ah, ich mache uns Mut heute Nachmittag. Es kann sein, dass wir in diese Warum-Herr-Fragen jetzt leben. Es wird nicht immer so sein. Harre aus, bis der Herr eines Tages so handelt, dass er seinen Plan so in Erfüllung gehen lässt. Wir sagen, danke Herr, dass du meine Gebete damals nicht erhört hast. Danke für diese lange Wartezeit, es war sehr, sehr hart. Aber ich danke für die Art und Weise, wie du mich jetzt gesegnet hast. Zum Schluss. Wie ich vorher gelesen habe, es heißt in 2. Korinther 1,3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in alle unsere Trübsal, damit wir auch die trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet sind von Gott. Wenn man sein Bein bricht oder vielleicht seinen Arm, in der Regel tun sie einen Gips drauf. Und da siehst du deutlich, Mensch, der hat seinen Arm gebrochen, der Arme. Aber wenn man mit einem zerbrochenes oder gebrochenes Herz lebt, da tun sie keinen Gips drauf. Und das sieht man nicht oft, dass ein Mensch innerlich leidet. Man kann sogar bei der Pfingsttagung sein und aufstehen und singen mit alle anderen und innerlich im Herzen weinen sie. Das Leiden ist furchtbar einsam. Und es kann sein, dass du jemand keine Antwort geben kannst, was ihr Fall angeht. Aber du kannst ihnen noch was sehr Wichtiges weitergeben, und zwar Folgendes. Wenn Gott uns durch mancherlei Anfechtungen führt und Leidensphase im Leben, auch wenn wir keine Antwort bekommen auf die Fragen, die wir haben, aber uns diese helle Schein im Herz gibt und er tröstet uns. Wir haben was ganz, ganz Wichtiges weiterzugeben in dieser Welt. Und zwar Folgendes. Du kommst an der Seite von jemandem mit einem gebrochenen Herz und du tust deine Arme um sie herum und du sagst zwei Worte. Ich verstehe. Und manchmal ist das Gold wert. Nicht ich verstehe, wie das ausgeht, sondern ich verstehe dein Leiden, denn ich habe das auch durchmachen müssen. Und in der Hinsicht möchte ich uns Mut machen. Es gehört sich, dass wir lernen, gute Verwalter sein mit dem Leiden, das Gott uns anvertraut, denn es kann sein, in der Zukunft, irgendwann mal, führt Gott meinen Weg neben jemand, der leidet. Und ich habe die Gelegenheit, ihn oder sie diese zwei Worte zu sagen. Ich verstehe. Und ich habe auch diesen hellen Schein im Leben erlebt, in meinem Herzen. Ich habe die Antwort nicht. Aber ich habe den Trost Gottes. Lass uns gute Verwalter sein von dem Leiden Christi in unserem Leben. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir so sehr für diese Beispiele im Leben, die Dinge ausgehalten haben, ohne Antworten, aber doch mit deinem Trost. Und ich möchte jemanden dir anbefehlen heute, der vielleicht hier sitzt und der kann nicht handeln, und er will, aber er weiß, er soll nicht und er muss warten und Dinge ausharren, die unangenehm sind. Ich möchte bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist einen Trost vermittelst, damit sie wissen, Herr, du lebst, du bist mit ihnen in diese Dunkelheit. Gib ihnen diese helle Schein in ihrem Gewissen. Und wir danken dir, Herr, eines Tages werden wir doch verstehen, wenn wir vor dir stehen und sagen, Herr, das hast du wunderbar gemacht, um deines Namens willen. Amen. Dankeschön. Der Herr segne euch.